Sie hören den Kurier.
Rapid hatte am Wochenende allen Grund zur Freude, besiegte man doch Angstgegner Hartberg mit 3:1. In der Bundesliga fehlen damit nur 2 Zähler auf den neuen Tabellenführer LASK. Am Donnerstag wartet nun das finale Europa-League-Duell mit Molde. Im Vorfeld hat Kurier-Sportredakteur Alexander Huber mit Rapid-Trainer Didi Küber gesprochen. Über das Ziel im Europacup zu überwintern, Stürmer Erkan Kara und die Schwäche bei Standards. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die 44. Episode der Nachspielzeit.
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
Ich begrüße euch alle recht herzlich zurück zu einer neuen Episode. Weihnachten rückt ja immer näher und damit zumindest eine kurze Fußballpause. Die Bundesliga spielt ja bis 20. Dezember und legt dann ab 23. Jänner wieder los. Bleiben uns also noch knapp 2 Wochen bzw. 3 Runden in der Liga. Jedenfalls gibt es seit diesem Wochenende einen neuen Tabellenführer. Salzburg blamierte sich ja bei der Admira und verlor mit 0:1, weshalb nun der LASK nach einem 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Ried an der Bundesligaspitze steht. Und auch für Rapid gab es Grund zur Freude, die Wiener siegten bei Angstgegner Hartberg 3:1 und lauern 2 Punkte hinter dem LASK auf Rang 3. Am Donnerstag wird es aber bereits wieder ernst. Da wartet das entscheidende Europa-League-Duell gegen Molde. Im Moment liegen die Rapidler 3 Punkte hinter den Norwegern auf Platz 3 in der Gruppe. Bei einem Sieg würde man das Ticket für das 16. Finale buchen. Und auch das wird noch vor Weihnachten gespielt. Auf die Wiener warten vor der Winterpause also noch ereignisreiche Wochen. Mein Kollege Alexander Huber hat darüber auch mit Rapid-Trainer Didi Küber gesprochen. Und genau in dieses Interview hören wir jetzt rein. Viel Vergnügen.
Hallo Didi Küber, danke, dass wir das Interview führen können. Sie melden sich aus Ihrem Haus im Burgenland. Wenn man vielleicht zurückdenkt, Sie waren ja erkrankt. Wie schwer war es eigentlich damals, die beiden Spiele von zu Hause zu verfolgen? Ist es noch emotionaler vorm Fernseher als auf dem Rasen? Können Sie das vielleicht erklären? Was ist der Unterschied für einen Trainer, wenn man ganz hilflos erkrankt zu Hause sitzt und eigentlich nichts machen kann?
Nichts. Es ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Ich denke, wenn du am Platz bist, kannst du durchaus mehr in das Spiel eingreifen, weil du eben mit den Spielern kommunizieren kannst und jetzt durch die Zuschauer, dadurch keine Zuschauer da sind, ist es noch einfacher und auch zur Pause kannst du natürlich dann noch mal eingreifen. Zu Hause ist es dann so, dass du eigentlich vor dem Bildschirm sitzt, telefoniert, aber ich glaube, dass ich vertraue meinen Trainern. Aber die haben sie ähnlich gesehen und trotzdem ist es sehr schwierig, ein Spiel anzuschauen, weil du es fühlst, aber trotzdem ist es komplett anders, wie wenn du vor Ort bist und wo du weißt, du kannst dir vielleicht noch was mitgeben und zu Hause bist du eigentlich quasi Zuschauer wie jeder andere und kannst auch eigentlich nur am Bildschirm schauen und hoffen, dass die Jungs das gut machen.
Wie war es von den Emotionen? Haben Sie es selbst beobachtet dabei, dass man vielleicht leichter verzweifelt oder dass man manche Sachen entspannter sieht? Ist es anders, als wenn man Teil am Feld ist?
Nein, entspannter kann ich es nicht sehen. Es ist einfach so, ich schaue es ja mit meinen Kindern und mit meiner Frau und da ist dann schon Emotion da. Und natürlich fallen dir einige Dinge auf, die was vielleicht am Spiel wird dann nicht so auffallen, weil du da das ganze Spiel für dich hast oftmals. Aber es ist mir das erste Mal jetzt passiert, dass ich nicht am Platz sein kann und ich hoffe, dass das letzte Mal war und weil es einfach für mich selber echt sehr, sehr hart war, zu Hause das Spiel zu sehen.
Mhm. Emotional war es auch beim 3:1 in Hartberg. Erkan Kara hat getroffen und hat dabei oder davor 1,5 Zähne verloren. Der Filip Stojkovic hat eine Schwellung über dem Auge. Haben Sie schon von der medizinischen Abteilung gehört, ob sie das bis zum Spiel gegen Molde am Donnerstag auf jeden Fall ausgehen wird?
Es ist so, beim Erkan habe ich heute die Information bekommen, dass der Zahn ist total durch. Das heißt, also, der hat heute eine Wurzelbehandlung gehabt und er kriegt jetzt in den nächsten Wochen, solange wir noch spielen, also sprich das letzte Spiel Admira, kriegt er ein Implantat, also eine, nicht ein Implantat, sondern ein Provisorium und danach wieder ein Implantat bekommen, weil sonst könnte er, wenn er ein Implantat bekommen würde, würde es nicht funktionieren. Und deshalb muss er halt jetzt so wie viele Eishockeyspieler mit einem Provisorium umlaufen Und ich hoffe natürlich, auch wenn das gestern vielleicht ein bisschen ironisch gesagt hat, ich hoffe nicht, dass er jetzt für jedes Tor einen Assist, dass er das 10 verliert, weil das war ganz schlecht und hoffe, dass er in der nächsten Zeit, dass er noch seine 10 behalten kann und trotzdem Tore schießt. Und beim Stoik ist es so, dass er natürlich gestern beim zweiten Fall, also ist er dann mit vollem Gewicht draufgefallen und hat eine Schwellung über den Auge gehabt, aber ich glaube, dass das auch kein Thema ist für Donnerstag.
Mhm. Sie haben in Ihrer Zeit als aktiver Profi auch mit sehr viel Einsatz gespielt. Wenn Sie die Zeit damals und jetzt vergleichen, muss ein Fußballprofi im Jahr 2020 mehr aushalten?
Nein, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich denke, dass mittlerweile aufgrund der vielen Kameras ist der Profi, kann er sich nicht mehr so viel erlauben, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Früher war es so, dass du wenig Kameras gehabt hast und da ist schon das eine oder andere Fall abseits des Platzes noch vonstatten gegangen. Und du wirst ja wirklich durchleuchtet quasi. Und ich denke auch, dass die Spieler heutzutage besser geschützt werden, was auch gut ist. Früher war es wirklich teilweise sehr hart. Du hast eigentlich, wo ich mich so erinnern kann, wenn du ein Heimspiel gehabt hast, hast du die ersten drei Fall waren quasi, du hast ja, frei gehabt. Ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt übertreibe. Es war halt ein bisschen anders wie jetzt, weil, wie gesagt, viele mehr Kameras sind und die Spieler auch disziplinierter sind, wie wir es vielleicht früher waren. Gebe ich auch ehrlich zu.
Mhm. Kommen wir zum Europa League Entscheidungsspiel gegen Molde. Sie haben früher schon mehrmals betont, dass man eigentlich nicht auf ein 1:0 spielen kann. Hilft es trotzdem zu wissen, dass ein spätes Tor und wenn es auch erst in der Nachspielzeit fällt, alles ändern kann zugunsten von Rapid?
Naja, es ist so, wir dürfen nicht jetzt glauben, dass wir das Spiel so anlegen, dass wir dann hinten raus ein Tor schießen. Wir wollen schon das Spiel in die Hand nehmen, wir wollen schon das Spiel dominieren und kontrollieren vor allem. Aber es wäre der falsche Ansatz zu sagen, wir müssen die Null, sollte natürlich schon stehen und trotzdem müssen wir das Spiel nach vorne schon so gestalten, dass wir zu Möglichkeiten kommen und schlussendlich zu Toren. Also es ist schon ein bisschen zweischneidig, aber wenn nur zu warten oder dann sagen, hinten raus werden wir das Tor schießen, das wäre nicht der richtige Ansatz.
Mhm. Sie haben schon mal so ein internationales Entscheidungsspiel miterlebt als Rapid-Trainer gegen die Glasgow Rangers vor ziemlich genau 2 Jahren. Damals hat das ganze Stadion gebrodelt, diesmal ist es ein Geisterspiel. Kann man es trotzdem schaffen, dass man vor diesem Spiel eine spezielle Atmosphäre, eine spezielle Stimmung in der Kabine erzeugt?
Natürlich ist es so, mit Zuschauern ist natürlich, speziell wenn die Rapid-Fans kennt, wenn man sie braucht, sind sie da und da sind schon eine riesige Unterstützung für uns. Es ist leider so, also es haben jetzt alle Mannschaften dasselbe Problem und es ist jetzt eine Mannschaft, wo ich sage, die auch gut ist und kann man mit der Emotion jetzt nicht vergleichen, aber ich denke doch, dass die Spieler ganz genau wissen, um was es geht und ich glaube schon, dass sie alle heiß drauf sind, dass wir da überwintern, sprich, dass wir in die nächste Runde aufsteigen und so werden wir auch auftreten.
Mhm. Molde hat in den vergangenen 10 Wochen 14 Spiele gehabt, also auch ein intensives Programm, so wie Rapid. Und von diesen 14 Spielen sind nur 2 verloren gegangen, beide jeweils gegen Arsenal London. Warum soll Rapid ausgerechnet die zweite Mannschaft sein, der das gelingt?
Weil wir es einfach wollen, weil wir einfach im Prinzip das Ziel haben, dass wir da in die nächste Runde aufsteigen und da braucht man einen Sieg. Und ob es dann ein schöner Sieg ist oder ein dreckiger Sieg, ist uns gleich, solange wir in die nächste Runde kommen. Und unser Ziel ist es, das zu schaffen. Aber ich habe das will ich jetzt wirklich betonen wieder, ich glaube jetzt anhand dessen weiß man schon, dass Molde eine gute Mannschaft ist, weil es ist vorweg ist es so gekommen, dass die Norweger, so wie wir oftmals früher, auch nur Skifahrer bezeichnet worden sind. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern das ist wirklich so. Das ist eine gute fußballische Mannschaft und hat, glaube ich, bis auf Arsenal die letzten 12 Heimspiele zu Hause gewonnen auf Kunstrasen, jetzt spielen wir auf Naturrasen. Und ich hoffe doch, dass wir, obwohl sie auch in Norwegen oftmals auf Naturrasen spielen, aber es zeigt schon, dass sie gute Qualität haben, aber auch wir haben gute Qualität und deshalb wird es enge Kisten und ich hoffe, dass wir als Sieger aus dem Spiel rausgehen.
Rapid bekommt nur wenige Gegentore aus dem Spiel heraus, dafür aber zu viele aus Standardsituationen. Molde hat mit dem Eikrem einen Spezialisten für ruhende Bälle. Ist das Ihre größte Sorge, was das Defensivverhalten betrifft gegen Molde?
Naja, die größte Sorge ist es nicht. Natürlich, das können wir jetzt nicht wegreden. Es ist einfach so, dass wir mit Rudenball im Moment ein Pech haben. Ich meine, wenn man jetzt gestern den Spieler nimmt, Hartberg hat genau 2-mal das Tor aufs Tor geschossen und eins davon war nicht korrekt, also war eine Fehlentscheidung. Und wäre zu null gewesen, wäre für die Burschen und für uns nicht schön gewesen. Aber andererseits ist es so, wir müssen einfach diese Standards besser verteidigen. Und in jeder Mannschaft weiß man, dass es immer einen Schützen gibt, der gute Bälle schlägt. Und trotzdem haben wir es des Öfteren auch schon bewiesen, dass wir die Standards verteidigen können. Und ich bin auch überzeugt, dass wir es am Donnerstag gut machen werden.
Mir ist in Hartberg aufgefallen, bei Corner von Hartberg sind zwei Spieler von Rapid zur Mittellinie gelaufen, damit weniger Gegner in der Strafraumnähe sie anordnen können, nehme ich mal an. Und bei Freistößen sind die Defensivspieler auch weiter rausgerückt, also dass man die Abseitslinie höher setzt. Sind das Maßnahmen, um ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass nicht ganz so viel Verkehr vor dem eigenen Tor ist?
Naja, natürlich ist es eine Maßnahme, aber andererseits, ich will über das Thema, wir wissen, wie die Sache ist, aber ich glaube alles, und das ist auch von der Psychologie her zu wissen, wenn du das Thema zu groß machst, dann wird es nicht besser werden. Ich glaube, wir haben das oft genug gut verteidigt und deshalb bin ich der Meinung, dass es so wie wir es gemacht haben, jetzt in Ordnung war gegen Hartberg. Und wir überlegen sich ja des Öfteren was natürlich, aber wir können dann schlussendlich, müssen die Spieler das verteidigen. Und nochmal, sie haben es schon sehr oft gut gemacht. Im Moment haben sie ein bisschen so ein Negativ ran, aber trotzdem bin ich positiv gestimmt, dass wir es am Donnerstag gut machen.
Es gibt eine Statistik aus den Top 10 Ligen Europas, und da ist ja die österreichische Bundesliga mittlerweile dabei, die zeigt, dass Rapid von diesen rund 160 Mannschaften die neuntgrößte Anzahl an Toren in der Liga geschossen hat. Salzburg ist in der Statistik sogar auf Platz 3. Macht diese offensive Steigerung als Trainer die meiste Freude, wenn man die Entwicklung der Mannschaft in diesem Jahr betrachtet?
Ja, ich glaube, du würdest jetzt die Zeitraum sprengen, wenn ich jetzt eigentlich die Geschichte, seit ich hier bin, wenn wir die bereden würden. Ich denke mal, dass im ersten Jahr war eine Truppe da, die ich nicht zusammengestellt habe, die eigentlich sehr egoistisch gedacht hat. Und auch im letzten Jahr ist es dann schon so passiert, dass wir unsere Spieler holen konnten, beziehungsweise holen. Wir haben jetzt nicht viel geholt, aber Spieler, von denen ich immer überzeugt war. Und ist auch so gesagt, dass sie wenig Tore schießen. Auch letztes Jahr haben wir schon sehr viele Tore geschossen. Und auch dieses Jahr sind wir auf einem sehr guten Weg. Und freut mich für die Mannschaft, dass sie viele Tore schießen, weil wir lassen ja noch einige Chancen liegen, muss man sagen. Also speziell gegen Austria und ja auch jetzt gegen Hartberg und davor haben wir auch genügend Spiele gehabt, wo wir viele Chancen leider noch liegen haben lassen, aber gefreut mich auch, muss ich jetzt ganz einfach für mich, weil der eine oder andere ja gern sagt, dass er Defensivtrainer wäre und das kann ich hier sagen, in meinem ganzen Leben habe ich noch keinen Spieler gesagt, dass er nur defensiv denken soll, sondern dass für mich Offensive sehr, sehr wichtig ist, wobei eine Defensive immer dazugehört.
Mhm. Was unübersehbar ist, ist eine körperliche Steigerung. Auch die Anzahl der Muskelverletzungen ist im Vergleich sehr niedrig. Das einzige gröbere Problem ist, es gibt viele Langzeitverletzte. Gibt es da irgendwie einen Plan, eine Überlegung, wie man vielleicht auch dieses Problem in Zukunft verkleinern oder vielleicht sogar ganz in den Griff bekommen kann?
Nein, das macht sie, ist schwer realisierbar. Ich denke, aufgrund der vielen Spiele ist es sehr schwierig, dass du sagst, es kann keine Muskelverletzungen geben. Wir haben wirklich sehr wenige Muskelverletzungen, weil ich habe eine Statistik in England gelesen, da sind mittlerweile 40% mehr Muskelverletzungen, seit dieser enge Spielplan ist. Das sagt schon sehr viel aus. Und wir sind eigentlich vor den Muskelverletzungen wirklich verschont geblieben, muss ich auf Holz klopfen. Und haben leider aber komplett andere Verletzungen, eben wenn ich jetzt an Taxis eine Verletzung hernehme und in Philipp Storch ist eine Verletzung mit Handverletzungen, die was eigentlich untypisch sind, aber leider auch Teil des Spiels sind und die Kreuzbandriss vom Schobi und vom Divi, das sind Dinge, die passieren leider im Fußball, von denen ist man, das passiert und ist natürlich für uns unglaublich, weil das zwei wichtige Spieler werden, auch jetzt vom Dejan Ljubicic, der für uns enorm wichtig ist, auch eine Verletzung, wo er eigentlich keine Schuld trägt und fehlen und so und trotzdem, dadurch würde ich sagen, haben die Jungs, die was trotzdem obwohl wir nicht die Bestbesetzung haben, haben sie es bis jetzt unglaublich gut gemacht.
Und das war sie auch schon wieder, unsere 44. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst uns das bitte wissen. Ihr kennt das ganze Spiel. Lasst uns gerne auch Feedback oder Kritik da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Am Donnerstagabend wissen wir dann auch, wie es Rapid, dem LASK und dem WRC in der Europa League ergangen ist. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.